Hüben und Drüben Spezial. Der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Im Gespräch mit einem Gast.
Ja, hallo. Hallo, Herr Huemer. Ich habe in meinem Kalender gewühlt. Und dann habe ich in meinem Kalender gefunden, dass wir beide uns zum ersten Mal, und zwar leibhaftig gesehen haben, am 5. September 2016.
Ja, ich habe auch gewühlt, allerdings nicht so genau, aber dass es 10 Jahre her sind, habe ich gesehen.
Es ist 10 Jahre her, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns als Special Guest, so nennen wir die immer, als Special Guest kommen. Und wir hören schon, dass Sie mit Sicherheit nicht aus Norddeutschland kommen.
Nein, ich komme aus dem Süden Österreichs.
Aus dem Süden Österreichs. Erzählen Sie mal, Herr Huemer, woher kommen Sie und wer sind Sie?
Also ich bin in Graz geboren, das ist die zweitgrößte Stadt Österreichs im Bundesland Steiermark. Und ich bin freier Journalist seit vielen Jahren und arbeite einerseits als Filmproduzent und auch in Filmteams mit, unter anderem für den ORF, aber vor allem für eigene Projekte. Und habe vor etwas mehr als 10 Jahren mein Projekt Thanatos TV gegründet. Das war damals auch der Grund für unser Gespräch. Mhm. Sie waren eine der ersten Interviewpartnerinnen, glaube ich, damals. Also damals ging es nach Norddeutschland, war eine unserer ersten Drehtourneen. Und ja, dieses Projekt begleitet mich seit 11 Jahren. Es geht darin um Sterbeforschung, um darum auch ein Forum zu geben für Menschen, die Nahtoderfahrungen, Nachtodkontakte oder ähnliche Erlebnisse haben. Und ja, das hat damals begonnen und hat sich unerwartet gut und schön entwickelt. Und das ist wohl auch der Grund, warum ich heute Ihr Gast sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, das ist ja ein unglaublich großes Engagement, was Sie tatsächlich haben und was Sie dauerhaft tatsächlich auch in die Tat umsetzen.
Ja, wie groß es ist. Es ist ein Thema, das mich immer schon interessiert hat. Begonnen hat das mit einem Buchprojekt. Ich hatte im Jahr 2015 für den Komplett Media Verlag in München ein Buch- und Filmprojekt verwirklicht mit dem Titel Unsterblich. Im Zuge dieses Projekts habe ich die erste Nahtoderfahrene vor der Kamera gehabt. Das war Frau Astrid Dauster damals. Und das hat mein Interesse geweckt und dann ist das immer größer und größer geworden. Ich habe es für mich auf 15 Jahre angelegt, das ganze Projekt Thanatos. Das heißt, ich bin jetzt im letzten Drittel langsam mehr dabei, schon eine Essenz aus den vielen Interviews in ein paar hundert geworden zu ziehen und daraus Dokumentationen zu machen. Also ja, es ist eine schöne Sache, die auch mich natürlich verändert hat.
Ja, und interessant, eine der ersten Gäste warst offensichtlich du, Claudia, und einer der letzten Gäste, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, war ja jetzt Pim van Lommel bei Ihnen. Und das finde ich,
war schon öfter Gast bei uns.
Ach, der war schon öfter Gast?
Ja.
Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das finde ich einfach wunderschön, weil der ja einen unglaublich wichtigen Beitrag zu diesem ganzen Thema geleistet hat, indem er diese große Studie des, von einem, was ist er, Kardiologe, ne? Ganz ja. Schulmediziner hin zu jemandem gemacht hat, der sich wirklich offen gezeigt hat für dieses Phänomen und da geforscht hat über viele, viele Jahre und unendliches Bewusstsein ist ja der Titel seines Buches, was sehr vielen kritischen Geistern vielleicht einen Zugang verschafft zu diesem besonderen Thema.
Ja.
Ich freue mich auch sehr, wenn ich das mal so sagen darf, dass Sie jetzt heute hier bei uns zu Gast sind, Herr Huemer. Ich habe schon viele Male Ihre Interviews gehört Und ein Interview hat mich ganz besonders gefesselt und das habe ich dann direkt meinen Söhnen weitergeleitet, die jetzt so Ende 20 sind. Und zwar, leider habe ich den Namen dieses besonderen Menschen vergessen, aber sie werden ihn sicher wissen, der ist in Thailand im Gefängnis gelandet und hat dort den Zugang zur Meditation gefunden. Können Sie noch erinnern, wie der heißt?
Jetzt habe ich eine Prüfungsfrage, ja.
Ja, ja, was mich daran so gefesselt hat,
ja.
Was mich daran so gefesselt hat, war einfach, das ist ja in dem Sinne kein Nahtodeserlebnis gewesen, aber einfach der Zugang zum Bewusstsein als solchem. Also, dass er gelernt hat, er war ja im Gefängnis über viele, viele Jahre eingekesselt förmlich, also in eng an eng, fast Löffelchen liegender Weise mussten die da nachts schlafen. Aufgrund irgendeiner Drogengeschichte war das überhaupt passiert, das Ganze. Und da dreht man ja durch, da wird man ja verrückt in so einer Lage, wenn man da so eingesperrt ist. Und irgendwie war da irgendwann ein tibetischer Mönch wohl oder jemand, der tibetisch erfahren war. Und dann hat er dem nachgeahmt sozusagen. Nachahmenderweise ist er da so über einen längeren Zeitraum, hat er zur Meditation gefunden, was ihm völlig fern lag, glaube ich, zunächst.
Ja, was bei solchen Geschichten allgemein immer spannend ist, ist einfach die Beobachtung, dass bestimmte Elemente, die man eben aus Nahtoderfahrungen kennt, dann auch unter ganz anderen Lebensumständen sich zeigen können. Und die Erfahrungen, die er gemacht hat, das war auch der Grund, warum wir dieses Interview damals gemacht haben, war eben genau das, dass man in so einer außergewöhnlichen Lebenssituation, er war also zu Unrecht in dem Gefängnis, weil man schlechte Rechtsvertretung hatte und ihm auch Dinge unterstellt hatte, die er so nicht gemacht hat. Und hat dann eben auch diese ganz besondere Glücksempfindung erlebt, die manchmal in der Nahtoderfahrung mit dem einhergeht, was Sterbeforscher als die Alleinheitserfahrung bezeichnen. Also dieses Bewusstsein, dass da einfach mehr ist als das kleine persönliche Ich, das uns so durch den Alltag begleitet, das uns als Menschen, als Persönlichkeit definiert, dass es da einfach noch eine andere Bewusstseinsdimension gibt und zu der hat er Zugang bekommen und das gelingt auch eben anderen Menschen in anderen Situationen oft und das zeigt halt im Grunde, dass diese Erlebnisse und Erfahrungen, die man jetzt von Nahtoderlebnissen kennt, sich auch unter anderen Umständen ohne jegliche Todesnähe zeigen können. Und das ist, wenn man es jetzt in einem größeren Rahmen sieht, sicher eine interessante Beobachtung und ein interessantes Phänomen.
Ist das etwas, was wir auch als Läuterung, Erleuchtung und innere Verwandlung bezeichnen können, ne?
Ja, das ist immer das Problem mit Worten. Es hat dann, wenn man von Leuchtung spricht, jeder eine andere Vorstellung davon oder verbindet damit einen bestimmten Weg. Aber ich würde sagen, ja, im Grunde.
Also Erleuchtung ist an sich ja ein Begriff, der so ein bisschen, würde ich mal sagen, vielleicht sogar auf Abwege geraten ist. Aber wenn man jetzt mal streng drauf guckt, dann ist es ja einfach nur dahin Licht geben, wo andere keins haben. Also wenn ich jetzt eben mein Licht sozusagen immer nur auf das Irdische lenke, dann vergesse ich eben diesen jenseitigen Bereich, das bei uns heißt das Hüben und Drüben, also da auf der anderen Seite den geistigen Bereich der geistigen Welt und dass wir unser Bewusstsein eben auch instrumental sozusagen dass wir daraus ein wirkliches künstlerisches Element machen können, was uns zur Verfügung steht. Nur das braucht für viele eben Übung. Manchen wird es geschenkt und andere müssen das üben in täglicher oder Meditation oder eben das Stillwerden einfach. Also diese Stille ist ja was ganz Entscheidendes. Und da schließt sich auch schon direkt eine Frage an, denn wir stellen unseren speziellen Gästen, unseren Special Guests, immer eine Frage. Und zwar, wie sind Sie denn dazu gekommen eigentlich, Herr Huemer, diesen wunderbaren Thanatos TV-Kanal zu eröffnen? War das eine ganz und gar freiwillige, zufällige Geschichte oder sind Sie durch ein eigenes, spezielles Erleben dazu gekommen, das?
Ja, es war also tatsächlich nicht viel mehr als das, was ich schon erzählt habe. Es gab ein Buchprojekt und Filmprojekt, das mit meinem lebenslangen weltanschaulichen Interesse zu tun hatte. Das war eben dieses Buch Unsterblich, und da habe ich meine erste Nahtoderfahrene kennengelernt und vor der Kamera gehabt. Und unmittelbar nach diesem Buch gab es natürlich dann die Diskussionen auch mit dem Verlag, was macht man als nächstes, und ich hatte schon zwei Buchprojekte für den Verlag, und wir haben uns dann nicht so richtig geeinigt, auf ein gemeinsames Projekt einigen können, und das war für mich dann sozusagen von außen her der Startschuss, mal was Eigenes zu machen. Das Thema hat mich interessiert, und dann habe ich mit einem Journalisten, das war der Mehmet Jeschelgötz aus Heilbronn, der, glaube ich, damals ja auch bei unserem Gespräch dabei war als Kameramann, mit dem gemeinsam habe ich das dann begonnen, das Projekt. Und ich glaube, dass es schon immer einen bestimmten Anlass gibt, der dann das Interesse an solchen Themen vertieft. Nach meiner Erfahrung muss das nicht immer jetzt ein großes Nahtoderlebnis oder ein Erleuchtungserlebnis oder was auch immer sein, wie auch immer man es bezeichnen will. Aber ich glaube, dass es im Leben von Menschen auch, das haben mir auch andere Interviews gezeigt, sowas gibt wie Mikroerweckungserlebnisse, sagen wir es einmal so. Also einfach kleine Begebenheiten in der Kindheit, in der Jugend, wann auch immer, die jetzt für sich gesehen nichts Besonderes sind, aber die einfach so ein vertieftes Interesse und auch eine Offenheit diesen Themen gegenüber erzeugen. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei mir in meiner Geschichte auch solche Begebenheiten waren. Aber großes Erlebnis, dass jetzt so eine Initialzündung gewesen wäre, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, das gab es bei mir nicht.
Naja, zumal das natürlich so ist, wir leben hier in Mitteleuropa und wir haben das Problem, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, die den Verstand anhimmelt. Und die sich ganz und gar auf dem Boden der Tatsachen befindet. Das heißt, immer dann, wenn jemand kommt und sagt, ja, aber vielleicht gibt's da noch mehr. Vielleicht ist da noch ein bisschen dabei. Dann haben wir im Norddeutschen haben wir einen extra Ausdruck dafür. Das ist die sogenannte Spökenkickerei. Das ist eben halt da irgendwas dummes Zeug drin zu sehen. Und ich habe jetzt zweimal schon, während wir jetzt miteinander sprechen, an einen Menschen aus meiner Familie gedacht, der sehr verstandesmäßig intellektuell drauf ist. Der ist Arzt. Und hat immer mal wieder von seinen PatientInnen hat er mal ein Buch geschenkt gekriegt zum Thema Nahtoderfahrung und so. Und der hat eigentlich immer nur geschüttelt und hat gesagt, das ist alles dummes Zeug. Das ist alles dummes Zeug. Und dann gab es für ihn, er war dann irgendwann auch Arzt im Krankenhaus, und dann hat er die Situation erlebt, eine 94-jährige Frau, die eingeliefert wurde, hat er reanimiert. Und dann ist er nachmittags eben halt bei ihr ins Zimmer gegangen, hat geguckt, wie es ihr ist und so. Und sie hat nur zu ihm gesagt, Herr Doktor, warum haben Sie das gemacht? Jetzt muss ich wieder 3 Tage warten, bis ich tot bin. Und nach 3 Tagen war sie tot. Und das war der erste Moment, wo er stutzig geworden ist. Und das sind so Situationen, wo ich denke, wer in unserer Gesellschaft den Mut hat, das in die Tat umzusetzen, und zwar sich vorzunehmen, 15 Jahre, was ich ja auch spannend finde, ne, das irgendwie mal so zu begrenzen, das war eine andere Fragestellung, das erfordert schon Mut.
Ja, ich glaube, also wenn ich mir vorstelle, dass ich fix angestellter Journalist bei einem Fernsehsender oder wo auch immer wäre, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger, mit solchen Themen durchzukommen. Die Erfahrung habe ich auch zum Teil selbst gemacht, wenn es darum gegangen ist, eben bestimmte Filmproduktionen, was weiß ich, zum Thema Macht der Gedanken oder sowas, die halt ein bisschen abseits des Mainstreams liegen, zu verkaufen. Also wenn man selbstständig ist, glaube ich, braucht es weniger Mut. Und zum Glück ist es ja so, mit YouTube als Kanal hat man ja wirklich die Möglichkeit, bei aller Problematik, die soziale Netzwerke sonst haben mögen, aber man hat einfach auch die Möglichkeit, Themen, die nicht so sehr von den allgemeinen Medien gespielt werden, dann zu zeigen und auch ein großes Publikum zu erreichen. Mhm. Und das ist ja mit Thanatos ganz gut gelungen. Aber natürlich, die Skepsis ist da, und wenn man da auf Pim van Lommel zurückkommt, das ist sicher seine Studie, die auch im bekannten Wissenschaftsjournal Lancet veröffentlicht worden ist, war sicher ein wegweisender, wichtiger Schritt auf diesem Weg zum Anerkennen dieser Phänomene. Weil vor ihm war ja im Wesentlichen Raymond Moody in den 70er, 80er Jahren, der Patientengeschichten dokumentiert hat. Und da war aber nicht so ganz klar, wie waren die medizinischen Rahmenbedingungen, haben die Medikamente bekommen, in welchem körperlichen Zustand waren sie und so. Aber Pim van Lommel hat dann doch über 200 Personen untersucht, die wirklich klinisch tot waren und eben reanimiert worden sind bei ihm, und hat sie nicht nur momentan befragt, sondern so eine langfristige Studie, hat auch die Nachwirkungen erforscht. Das ist ja einer der interessantesten Aspekte, dass man eben schaut, wie verändern sich die Menschen. Nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Was macht das Erlebnis mit ihnen? Weil wenn man fragt, war es ein echtes Erlebnis oder hat sich da kurzfristig wer eingebildet, etwas durch Drogen, durch was ein intensiver Traum oder was, dann sind zur Beantwortung dieser Frage gerade die Nachwirkungen am wichtigsten. Wenn sich Menschen über Jahrzehnte ein Leben lang verändert haben, wie es bei Nahtoderfahrenen ja meist der Fall ist, dann zeigt das schon sehr, dass es da was, ein echtes, reales, zumindest für die Menschen reales Erleben war.
Absolut. Ich habe einmal in einem Gespräch vor langen Jahren mit Bernard Jacoby, da hat er gesagt, und das war mir ganz neu, da hat er gesagt, ja, mittlerweile könnte man alles als Halluzination und Einbildung beschreiben, aber die Außerkörperlichkeit nicht.
Ja, das ist immer eine Frage, wie man Begriffe definiert. Man kann ja sagen, Halluzination ist alles, was ich erlebe, mir aber nicht von den Sinnesorganen, von den körperlichen vermittelt wird. Insofern ist jedes Erleben, dass das eben nicht auf die fünf Sinne zurückzuführen ist, eine Halluzination. Das kann ich so definieren. Die Frage ist, ob das was Krankhaftes ist. Und das ist es bei Nahtoderfahrungen ganz sicher nicht.
Ja.
Naja, hinzu kommt noch, dass man ja sagen kann, dass wir die Welt so sehen, wie wir sind und nicht unbedingt so, wie sie ist. Und ich denke, das trifft auch hier so ein bisschen zu, dass nur die Menschen, die diese Frage wirklich ehrlich in sich bilden, da vielleicht ein ehrliches Interesse an der Sache entwickeln. Wenn das bei mir überhaupt nicht vorhanden ist und ich das einfach alles ablehnen will, dann kann man, ne, man kann niemanden missionieren. In keinster Weise, egal um welches Thema es geht.
Ja. Ja. Sehe ich auch so, ja.
Haben Sie denn eigentlich diesen Amerikaner, Dr. Eben Alexander, haben Sie den auch schon mal interviewt?
Ja, gibt's auch ein Interview bei uns auf dem Kanal.
Ist das bei ihm nicht auch so? War der nicht klinisch tot und hat ja auch sein Leben ungeheuerlich verändert in der Folge? Oder war das, der war sieben Tage?
Ja, die Besonderheit bei ihm war eben, dass der ein Gehirnchirurg war, der sehr nach eigener Beschreibung im materialistischen Weltbild verhaftet war, auch an nichts anderes geglaubt hat, nichts für möglich gehalten hat. Weil halt die allgemeine Meinung ist, dass Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird. Und daher, wenn die Gehirnfunktionen erloschen sind, kann es kein Bewusstsein mehr geben. Und er hatte dann eben eine eigene Nahtoderfahrung, bei der er über mehrere Tage lang erlebt hat, dass es eine andere Wirklichkeit gibt. Und das hat sein Weltbild komplett verändert, weil bestimmte Aspekte seines Erlebens dann auch noch verifizierbar waren und sich eben gezeigt hat, dass das zu einem Zeitpunkt war, wo nach seiner ganzen Medizingeschichte keine Hirnfunktion mehr da war. Und seine ganze Medizingeschichte wurde dann auch von anderen Sterbeforschern nochmal überprüft. Also soweit man es von außen sehen und dokumentieren kann, ist das hip- und stichfest. Und ja, aber es ist halt wie mit allem, was man selbst erlebt, was Sie jetzt im Moment erleben, was ich jetzt im Moment erlebe, empfinde, das können Sie jemandem anderen letztlich nie beweisen. Innenwelt ist nicht beweisbar. Die haben Sie immer nur, die können Sie sich immer nur selbst beweisen. Und selbst wenn Sie Gehirnströme messen und da sozusagen etwas Messbares, quantitativ Messbares haben, ist das ja noch lang kein Beweis für das subjektive, qualitative Erleben, das eben mit Bewusstsein in Verbindung steht. Also da sind wir immer mit dem materiellen Weltbild an der Grenze. Materialismus bedeutet ja letztlich, die ganze Welt zu quantifizieren. Alles, was Materialismus ist, ist quantitativ. Es ist eben insofern auch messbar, wiederholbar, belegbar. Aber unsere Innenwelt und damit auch jedes spirituelle Erleben entzieht sich ja dieser quantitativen Messbarkeit völlig. Und daher ist es und wird es auch nie beweisbar sein, in dem Sinn, den wir heute wissenschaftlich als Beweis verlangen.
Das haben Sie wunderschön ausgedrückt. Ich habe das schon immer gedacht, wie war das so vor 150 Jahren, als es darum ging, die Seele zu wiegen? Also dieses bekannte Projekt da, wo ein Bett gewogen wurde mit einem Sterbenden und als er tot war, wurde nochmal gewogen und das gab dann die Differenz von 23 Gramm. Es gibt ja auch da sogar noch einen Film drüber und so weiter. Also das heißt, wo ich immer gedacht habe, das ist doch typisch Mensch. Wir wollen etwas, was immateriell ist, messen.
Ja, ja.
Und das kommt mir immer völlig, völlig, völlig schräge vor. Und gleichzeitig ist es so, dass wir, also ich glaube, da unser Beweggrund, diesen Podcast zu machen, der hat ja auch diesen Hintergrund, zu sagen, ja, ist da jetzt ein bisschen was anderes? Können wir eine Tür aufmachen? Eine Tür aufmachen in eine andere, vielleicht in eine andere Dimension hinein. Und gleichzeitig sehe ich die Kollision zwischen einer Betrachtung, dass vielleicht etwas Geistiges möglich ist und dem gesellschaftlich vorherrschenden Materialismus, wo ich das Gefühl habe, der kollidiert alle naselang. Und in jedem Moment, und manchmal habe ich den Eindruck, da weiß ich aber nichts drüber, nichts Genaues drüber, das ist nur meine Theorie, dass je materialistischer wir werden, umso mehr findet eine Suche auf der anderen Ebene statt. Wir sehen einerseits, dass die Kirchen sich eigentlich so klein gekriegt haben, wenn ich das mal so sagen würde. Die haben sich selbst klein gekriegt und als ob auf der anderen Ebene eine große Suche nach Spiritualität da ist. Ich habe darüber keine Zahlen. Ich habe darüber vielleicht nur Beobachtung. Und wie ist Ihre Beobachtung in dem Themenbereich?
Ja, ich würde meinen ähnlich, nachdem wie ich Sie verstehe. Ich glaube wirklich, das Grundproblem liegt eben daran, es geht ja nicht mal um andere Dimensionen, die man sich jetzt nicht vorstellen kann, sondern das, was wir mit unserem Menschsein verbinden, mit dem alltäglichen Erleben, wie wir die Welt erleben, wenn wir uns auf etwas freuen oder an eine angenehme oder unangenehme Vergangenheit, an ein Erlebnis zurückdenken, wenn wir Hoffnungen, Erwartungen haben, das sind alles Qualitäten. Ja. Also unser Menschsein definiert sich qualitativ. Wir möchten Freude haben, wir möchten Lust empfinden, wir möchten Spaß haben, wir möchten Schmerz vermeiden. Es geht immer um Qualitäten. Und der Materialismus kennt Qualitäten nicht. Und das ist das Problem. Man will eine Welt beschreiben, die messbar, wegbar, im Experiment wiederholbar ist, aber dieses ganze urtümlich Menschliche wird ausgeklammert. Sie können Gedanken nicht wägen und sie können Hoffnungen nicht in Zentimeter messen und sie können Erinnerungen nicht stapeln wie Heuballen oder was auch immer. Also das heißt, der Materialismus wird dem eigentlichen Menschsein nicht gerecht und daher ist es ja nicht verwunderlich, wenn eine Gesellschaft sich sehr stark in die Richtung des Materialismus entwickelt und alles dadurch definieren, quantifizieren will dass auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Spiritualität oder nach den qualitativen Aspekten des Menschseins größer wird. Also das ist was ganz Normales. Und wenn wir unsere Innenwelt, das Wesen des Menschseins betrachten, das ist einfach Qualitäten verbunden, ne? Den berühmten Qualia, von denen die Philosophen sprechen und mit denen die Materialisten nichts anfangen können. Das ist einfach so. Und ja, ich glaube, früher, wie Sie gesagt haben, war da Religion sicher noch was Wichtiges, weil das halt qualitative Aspekte, spirituelle Sehnsucht abgedeckt hat. Die treten immer mehr in den Hintergrund. Wobei ich auch nicht weiß, ob das stimmt, weil ich auf der anderen Seite auch beobachte, dass es eben sehr starke fundamentalistische Strömungen gibt, die sich jetzt auch vor allem im englischsprachigen Raum NATO-Erfahrungen sehr zunutze machen, um ein bestimmtes Weltbild zu verkaufen, einen bestimmten Glaubensinhalt zu kommunizieren. Also ich sehe eher so eine Entwicklung, dass extreme Tendenzen häufiger werden. Also auf der einen Seite der Materialismus, der immer dominanter wird, auf der anderen Seite auch sehr fundamentalistische religiöse Strömungen. Und dass es eigentlich Verbindendes dazwischen Brücken immer weniger gibt. Und ich habe auch den Eindruck, dass das seit der Covid-Zeit noch stärker geworden ist, dass es eben eine Spaltung in der Gesellschaft gegeben hat, dass alles, das auf der einen Seite sozusagen der Mainstream ist und der ist materialistisch und auf der anderen Seite sind halt die abgehobenen Esoteriker, die also das ist eine schwierige Entwicklung, aber Zahlen habe ich auch keine. Da müsste man Soziologen fragen. Ich könnte da jetzt auch nur mit eigenen Beobachtungen aufgrund der Kommentarbereiche bei meinen Kanälen oder so aufwarten, aber habe auch keine Zahlen.
Da ist mir als erstes eingefallen, das ist wahrscheinlich auch unsere menschliche Begrenztheit. Watzlawick hat doch den Begriff geprägt, mehr vom Selben. Das heißt, wenn ich mit irgendetwas nicht klarkomme, ich sage irgendwas und mein Gegenüber versteht mich nicht, dann werde ich lauter. Obwohl vielleicht wir zwei verschiedene Sprachen sprechen. Das heißt, und wenn das irgendwie nochmal nicht funktioniert, dann haue ich mit der Faust auf den Tisch. Mhm. Und dann irgendwann haue ich der Person eine rein. Das heißt, dieses Prinzip mehr vom Selben. Das heißt, es muss sich wahrscheinlich der Dogmatismus weiterentwickeln, weil wenn ich nicht irgendetwas mich öffnen kann und möchte für irgendeine andere Sichtweise, in dem Moment muss ich darauf beharren, dass meins richtig ist, weil sonst gerät mein Weltbild doch auseinander, oder? Ja. Und dann muss ich da mal mit der Faust auf den Tisch hauen und dann werde ich dogmatisch.
Ja, ja, das ist
ganz logisch, ne?
Das ist logisch und das hängt ja auch mit dem zutiefst menschlichen Bedürfnis nach einer Komfortzone zusammen. Man baut sich halt sein Gedankenkonstrukt, wie die Welt funktioniert, auf, das mit dem man sich identifiziert, verbindet, wo man auch seine Kontakte, seine sozialen Kontakte hat. Und wenn es dann irgendetwas gibt, was halt außerhalb dieser Komfortzone ist, dann ist mehr vom Selben und dann sucht man sich Bestätigung bei anderen und so weiter. Und dann wird es halt immer schwerer, ne? auch Rücken zu bauen.
War doch so ein Prinzip von Pippi Langstrumpf, glaube ich, ne? Das ist, wo es hieß, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Ja, und das macht jeder und das kann man auch gar nicht verurteilen eigentlich, weil das ist halt der berühmte Halt, den jeder braucht innerlich. Man braucht ja seine Überzeugungen, man braucht sein Sicherheitsnetz, wo man sich gedanklich wohlfühlt und wo man sich richtig und am rechten Fleck fühlt. Aber es ist halt das Problem, es ist halt die Welt, wie sie mir gefällt, genau, ne? Und wenn dieser Halt dann, sage ich immer, wenn das ein Ankrampfen wird an diesem Halt und ein Ausschließen von allem anderen, dann wird dann sozusagen zum Stopp und dann geht gar nichts mehr und man erstarrt in seiner Wohlfühlzone, ne? Leider. Und das ist der Gefahr, sind wir ja alle leider unterworfen, ne?
Und gleichzeitig ist das natürlich ein ganz altes Märchenmotiv auch, ne? Was man natürlich vielfach auch verstehen kann. Aber zu Stein zu erstarren, das ist eine uralte Geschichte.
Ja, ja, klar. Ne? Ja.
Und das können wir gut.
Ja. Das können wir.
Eine Religion oder spirituelle Ausrichtung. Bei der inneren Suche wird ja heute so ein bisschen durch Sport vielfach ersetzt. Ich habe teilweise so ein bisschen den Eindruck, dass Menschen den Sport zur Religion erkoren haben. Und das ist ja deutlich wird daran, dass der Mensch eben einen Halt braucht. Also wie soll ich sagen, ein sich fühlen. Ja?
Ja.
Also so würde ich es fast stärker noch formulieren. Also dass ich mich fühle. Und ich fühle mich, indem ich zum Beispiel viel Sport mache oder indem ich eben auf der anderen Seite die Stille aufsuche. Und es ist ja immer eher auch eine Frage der guten Mischung, weil wir eben ausgestattet sind mit diesem Körper, mit diesem Leib, der auch seine Bedürfnisse hat. Und auf der anderen Seite aber geistig durchaus ja, ich vergleiche das manchmal mit so einem iPhone von Apple. Heute tragen wir alle solche Dinger in der Tasche und nutzen dies aber nur für, also 5% sozusagen der Fähigkeiten eines solchen Rechners für irgendwelche Nachrichten, die hin und her geschickt werden. So ist ja auch unser Geist, der wird einfach nur sehr minimal ausgenutzt.
Ja, da sind wir jetzt bei einer schwierigen Frage aus meiner Sicht. Also ich setze Geist nicht mit Gehirn gleich. Ich glaube also das, was vorhin schon mal gefallen ist, wir sind sehr verstandeslastig. Und
Das meinte ich aber nicht. Ich habe mich da vielleicht jetzt versprochen. Hm? Ich meine nicht das Gehirn, weil das ist ja klar, dass das Gehirn ist sozusagen die materielle Grundlage jetzt in unserem physischen Leib, aber es geht ja eigentlich um das Bewusstsein und vielleicht muss ich das korrigieren. Also wir setzen unser Bewusstsein auch nur minimal ein, ja, und es ist aber zu viel mehr in der Lage und da muss ich eben dran arbeiten, mich dem auch, wenn ich so viel Eifer aufbringen würde, wie ich mich vielleicht im Sport engagiere und meine Muskeln zu trainieren, dann wäre das vielleicht eine gesunde Mischung.
Mir ist da aber was eingefallen. Ich habe vor Jahren denn ein längeres Gespräch mit einem Marathonläufer gehabt. Und der hat mir sehr, sehr anschaulich das geschildert, was passiert, wenn er den Sport macht. Es gibt einen bestimmten Punkt und er sagt, ich bin high.
Ja, ja. Das ist bekannt.
Und das ist etwas, wo es nicht nur um das Muskeltrainieren geht, sondern wo tatsächlich ab einer gewissen Grenze habe ich das Gefühl, das verselbstständigt sich und dann ist der Körper möglicherweise ein Werkzeug für eine Öffnung. Ja. Für eine Öffnung in eine geistige Dimension, nicht in eine körperliche. Wie das bei den Sufis auch passiert. Die Derwisch-Tänze natürlich auch, ne?
Kannst du ja also auch über die Atmung. Wird das ja heute vielfach gemacht, ne? Durch dieses starke Atmen kann man sich ja auch, kann sich sogar das dritte Auge öffnen und man kann also in absolut bewusstseinsöffnende Zustände finden. Und beim langen, ausgedehnten Laufen kann das ja auch passieren.
Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig zu sehen, dass da jeder Mensch seinen eigenen Weg hat und haben soll. Also man kann da sicher nicht jetzt Geistiges gegen Sport oder so ausspielen oder so. Es gibt einfach verschiedene Wege. Wenn man sich die großen Bewusstseinstheorien anschaut, also Mainstream ist völlig klar, das würden 95% aller Neurologen und Hirnforscher auch unterschreiben, sagt, Gehirn macht Bewusstsein. Die Alternativtheorie, die vor allem Sterbeforscher auch haben, ist ja, zu sagen, dass das Gehirn Bewusstsein vermittelt. Also dass Bewusstsein etwas da ist, was außerhalb, wie Pim van Lommel sagt, unendliches Bewusstsein, was auch außerhalb des Körpers bestehen kann und vom Gehirn vermittelt wird. Das Gehirn sieht er als Art Empfänger, Filter für das große Bewusstsein, das sozusagen über das Gehirn dann vermittelt wird. Und das heißt, es gibt auch aus dieser Sicht eine Korrelation zwischen Hirnfunktion und Bewusstsein. aber nicht in dem Sinn, dass das Gehirn die Ursache für Bewusstsein ist. Wenn ich dieses Bild habe, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich diesen Filter Gehirn weiter öffne, dem Bewusstsein oder eben nicht. Und da gibt es dann von Meditationstechniken bis hin zum Sport, wo bestimmte Körperchemikalien halt dann freigesetzt werden, viele Möglichkeiten einer Öffnung. Auch wenn man jetzt im Flow ist, wenn man sich künstlerisch betätigt oder so, sind das ja alles Möglichkeiten, wo sozusagen mehr Öffnung gegenüber dem größeren Bewusstsein aus diesem Bild dann erreicht werden kann. Aber das ist sehr schwer aus meiner Sicht jetzt auf einen bestimmten Weg zu reduzieren. Wenn ich den gehe, dann passiert diese Bewusstsein. Das hätten wir gerne. Aber das Leben spricht eigentlich dagegen, die Vielfalt des Lebens, und jeder Mensch hat seinen eigenen Weg.
Das wäre sonst wie ein Kochbuch, Seite 365 oben. Genau.
Ja, bequem, aber aus meinen Erfahrungen geht das nicht.
Ja, ich fand das so spannend, was Sie auch gesagt haben. Ich habe mal irgendwann den Satz in einem Schulbuch gefunden, und zwar, der hieß es, das Denken bildet den Geist. Und damit sind natürlich auch wir und unsere Nachkommen gefüttert, ne?
Und ja, deswegen und es kommt, ist
der andere Sprung nicht da.
Verzeihung. Es kommt aber dann eben auch wieder sehr auf die Art des Denkens an, ne? Also man kann auch gedankenlos denken, sozusagen. Aber natürlich denken und auch die Bereitschaft, neue Blickwinkel zuzulassen, sich neuen Begriffen zu öffnen, indem ich mich mit bestimmten literarischen oder wissenschaftlichen Themen beschäftige, auch diese Freude an der Erkenntnis, das alles kann innerlich öffnen und weiterbringen, ja, sehe ich auch so.
Ich denke mir immer so, dass im Laufe der Zeit eigentlich die Seele die Farbe der Gedanken annimmt. Also
ja, wie meinen Sie das?
Ja, entsprechend dem, was ich so denke, also viele Menschen denken ja assoziativ, wird hier oben ja im Oberstübchen läuft ja so einiges durch den ganzen Tag. Und wenn man mal beginnt, sich dessen bewusst zu werden, was da eigentlich so gedacht wird, bis hin zu, dass ich eben zu größerem Denken langsam mich aufmache, sozusagen, entsprechend verändert sich auch meine Seele. Also was ich so im Alltag, ne, weil erst denken, dann fühlen und dann handeln. Also was ich denke, das fühle ich. Und was ich fühle, daraus entsteht mein Handeln. Das scheint mir doch ein verbreitetes, miteinander verwobenes Geflecht zu sein.
Ja, es ist. Also wenn ich da aus meiner Geschichte was Kurzes erzählen darf, ich bin ja. Also ich komme aus dem Printjournalismus. Ich habe ursprünglich nicht Film gemacht, sondern eben geschrieben für eine Tageszeitung, später dann auch für Zeitschriften. Und ich war immer sehr wortorientiert und habe versucht, verschiedene Begriffe möglichst klar zu definieren. Für mich, auch wie es dann um weltanschauliche Fragen gegangen ist, Gott, Geist, Verstand, wie kann man das abgrenzen, was bedeutet das genau? Und dann kann man eben meine Erfahrungen mit vielen Interviews mit Nahtoderfahrenen. Und die haben für das, was sie erlebt haben, völlig unterschiedliche Worte verwendet. Mhm. Ich bin Gott begegnet oder ich bin in Gott aufgegangen oder also einfach. Und ich bin dann irgendwann selbst draufgekommen, es geht nicht um die Worte, es geht nicht um die Begriffe, sondern es geht um das Erlebnis. Die Menschen erleben was sehr Ähnliches, vielleicht sogar das Gleiche. Das ist ja auch das Faszinierende an Nahtoderfahrungen, dass sie über die Kulturgrenzen hinweg, über Bildungsgrenzen hinweg gleiche Elemente immer wieder zeigen. Aber wie diese Elemente, dieser Gehalt von Nahtoderfahrungen beschrieben wird, das ist dann individuell. Und mein Erkenntnisprozess daraus war, nimm die Worte, nimm die Sprache nicht so wichtig, so wichtig sie auch für mich selbst sind. Und mit dem, dass ich mich begonnen habe, Inhalten zu öffnen, hat sich tatsächlich auch bei mir viel mehr getan, weil einfach nicht mehr meine Eigenart von früher da war, das jetzt in ein bestimmtes Kästchen zu stecken, was bedeutet das jetzt? Welche Ebene ist da angesprochen? Hat das mit dem Geist zu tun, mit dem Verstand zu tun, mit der Körperchemie zu tun, mit anderen jenseitigen Ebenen zu tun und mit welchen und so weiter? Das ist so, also dieses strukturierte Denken ist in den Hintergrund getreten zunächst, und mir haben sich dann diese Erfahrungen an sich, auch das, was mit Worten gar nicht vermittelbar ist, mehr geöffnet. Ich konnte da empfindungsmäßig, glaube ich, einen viel besseren Zugang finden über die Jahre zu den Erlebnissen der Menschen. Und das, dass ich von den Worten, von den feststehenden Begriffen weggekommen bin, hat, glaube ich, im Rückblick mit mir am meisten gemacht in diesen 10 Jahren, auch in Richtung Öffnung. Und das, nur um das abzurunden, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich einfach, in welcher Form auch immer man im eigenen Leben die Möglichkeit hat, aber dass man sich auf das Leben einlässt und nicht so versucht, einen bestimmten strukturierten Weg nur zu folgen.
Da sprechen Sie etwas an. Darauf habe ich mich sehr gefreut, Ihnen einmal sagen zu dürfen, wie sehr ich mich immer freue und den Eindruck habe, dass Sie ein begnadeter Zuhörer sind.
Ja, danke.
Denn das ist eine Tätigkeit, und damit haben Sie jetzt eigentlich fast so ein bisschen bestätigt, was ich eben gesagt habe, dass die Gedanken sozusagen auf die Dauer der Zeit, also dass die Seele die Farbe der Gedanken annimmt, ja, oder man dann auch ins Handeln kommt, nachdem man gedacht und gefühlt hat. Weil was Sie tun, ist ja, Sie öffnen einen Raum und Sie halten einen Raum für jeden einzelnen dieser Menschen, die da zu Ihnen kommen, und ja über etwas berichten, was ganz und gar und einzig subjektiv erlebt ist. Was wir ja hier jetzt ganz deutlich auch schon gemacht haben, das ist also absolut nicht beweisbar in irgendeiner Form. Und Sie, durch Ihre feine Zuhörerschaft, also dass Sie wirklich diesen Raum auch nicht unterbrechen an keiner Stelle, sondern immer sehr, ja, gute Fragen dann ja auch stellen und immer wieder sozusagen auch den nicht lenken, den Menschen, sondern sie hören einfach. Und das ist eine Tätigkeit, die einmal für den Sprechenden von wirklicher Qualität ist und Kraft, weil er muss ja unterstützt werden, darin auch seine Worte zu finden und zu formen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es manchmal für Menschen immer wieder neue Worte sein könnten, die sie vielleicht finden. Der eine erzählt es vielleicht wiederholungsmäßig immer wieder gleich, was er da erlebt hat, aber der andere, der fühlt sich vielleicht inspiriert auch durch diese Kraft des Zuhörens, möglicherweise andere Worte für das zu finden, was er da, neue Worte zu finden, was er da erlebt hat. Ja, das halte ich für eine große Qualität, die Sie haben.
Ja, das ist auch ein erklärtes Ziel dieses Projekts, dass man eben Menschen mit solchen spirituellen Erfahrungen ein Forum gibt. Und klar, es geht um die Menschen, es geht um die Erfahrungen, es geht bei diesen Interviews nicht um mich, versuche mich da auch wirklich zurückzuhalten, lenken. Im guten journalistischen Sinn lenken muss man natürlich trotzdem, weil ich sehe mich ja auch als Stellvertreter des Publikums.
Ja, aber nicht einordnen.
Offen sein. Das ist das Wichtige, dass man eben nicht mit einer bestimmten Vorstellung, mit dem, was man jetzt hören will, unbedingt den Interviewpartner befragt, sondern wirklich offen ist und sich das Gespräch auch entwickeln lässt. Das ist mir sehr wichtig. Und es hat auch, dass wir Sie mit der Farbe der Gedanken gesagt haben, das hat mich auch eben dazu angeregt, diese Geschichte zu erzählen, weil wichtig ist eben aus meiner Sicht, dass man es in irgendeiner Form erreicht, aus den alten gedanklichen Bahnen, die bei mir halt jetzt sehr begriffsorientiert, sprachorientiert waren, wenigstens vorübergehend herauszufinden, neue Eindrücke zuzulassen. Das, glaube ich, bringt dann wirklich weiter. Und ich habe auch das aus den Rückmeldungen, die ich über die YouTube-Kanäle bekomme, habe ich auch den Eindruck, dass Nahtoderfahrungen oder solche spirituellen Erlebnisse wirklich so wie ein, wird ja manchmal auch so bezeichnet, ein gutartiges Virus sind. Weil das, was ich erlebe als Interviewer, indem ich Menschen sprechen lasse, indem ich ihnen einen Raum gebe, das ist offensichtlich auch für viele Zuschauer wichtig, die eben sich einfach in der Vielzahl von Gesprächspartnern, von Räumern, die sie jetzt dann beobachten können mit Interviews, sich da auch ein eigenes Bild machen können, das auch diesen Effekt hat, dass sich das Bewusstsein öffnet, dass neue Mosaiksteinchen, neue Erkenntnissteinchen zusammenkommen, ohne dass irgendjemand sagt, das ist so oder das soll so sein oder ordne das so ein. Jeder kann und soll sich sein eigenes Bild machen, aber ein Bild, das immer vielfältiger wird und das letztlich auch zu einer Öffnung beiträgt in der Vielzahl der Erlebnisse, die da geschildert werden.
Ich bleibe noch mal dabei, dass ich denke, dass auf die Dauer der Zeit die Seele die Farbe der Gedanken annimmt. Und zwar, wenn ich einmal zurückschaue, wie sie vor 10 Jahren auf mich gewirkt haben, dann würde ich sagen, wenn ich das jetzt, also ich komme aus dem Künstlerischen auch, und dann wenn ich das jetzt sozusagen farbig gestalten sollte oder mit einem künstlerischen Auge angucke, dann habe ich eigentlich den Eindruck gewonnen, wie wenn sie über die Dauer der Zeit des intensiven Zuhörens, und das ja, das haben sie ja jetzt verschiedentlich gerade bestätigt, dass sie diesen Raum ja offen halten. Und da ist ja eine Qualität drin, was da, das wirkt ja auf sie. Also das macht ja etwas mit ihnen, was sie da hören. Und früher haben sie das vielleicht eher sachlich eingeordnet, ja, so war ihr Denken, haben sie ja jetzt bestätigt. Und jetzt haben sie sich vielleicht über die Zeit mehr sozusagen geöffnet, dahingehend, dass sie sagen, ja, die Begriffe sind nicht mehr so, die sind nicht mehr so entscheidend, sondern sie lassen es zu, dass da mehr sozusagen, ja, dass da mehr ist.
Ja.
Vielleicht mal zu.
Also ich weiß jetzt nicht, ob's um Sachlichkeit und Nicht-Sachlichkeit geht. Das könnte ich jetzt nicht sagen, aber.
Habe ich auch nicht gut ausgedrückt.
Nein, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist sicher eine Entwicklung da und das ist auch gut so.
Ich das finde ist einfach das mehr so, Weite.
Ich finde es so schön, wie Sie gesagt haben vorhin. Unsere Innenwelt, die ist ja qualitativ, die ist nicht quantitativ, die kriege ich gar nicht eingepresst.
Ja.
Ich bin ja auch medizinisch ausgebildet und bin Heilpraktikerin und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass eine der großen Kritiken an der Medizin, dass die nach Kilo Körpergewicht dosieren. Und dann mache ich mir manchmal einen Spaß in meinen Unterrichtsgruppen, dass ich dann sage, so, jetzt gebe ich mittags um 12, jetzt gebe ich jeder Person von euch ein Glas Wein, Rotwein. Wie reagiert ihr? Und die einen liegen betrunken in der Ecke und die anderen sagen, ich schlafe sofort. Und die dritten sagen, ich könnte noch ein Glas vertragen. Das heißt, das ist diese Individualität, wie wir auf etwas reagieren. Und das, was Sie vorhin auch angeklungen ist das, was Sie auch gesagt haben, dass manchmal Begrifflichkeiten fehlen, um zu beschreiben, was ist denn das? Und die einen sagen, ich bin in Gott aufgegangen. Die anderen sagen, ich habe das Paradies gesehen, sonst irgendwas für Sachen. Ich habe vor vielen Jahren eine mehrjährige Fortbildung gemacht im sogenannten Katatym-Bilderleben. Katatym heißt der Seele gemäß. Und da ist ein im Hintergrund, wenn unsere Seele sich mitteilen möchte, kann sie keine Analytik nehmen, die muss ein Bild nehmen. Die muss sich im Bild ausdrücken und ich bin oftmals so beeindruckt davon, was Menschen, die keine Worte für das Erleben in ihrer Trauer haben, was sie für Bilder haben. Ich habe daraus das sogenannte metaphorische Bilderstellen entwickelt und arbeite ganz viel mit Bildern und Geschichten, um diesen Sprung zu erleichtern. Wenn ich keine Worte finde, dann gehe ich in der Landschaft. Und das finde ich so schön, weil auch das sind natürlich Qualitäten. Wer sagt denn, welche Landschaft besser ist?
Ja.
Das heißt, da ist eigentlich für das, was uns begleitet in unserem ganzen Leben, die Qualität viel entscheidender als die Quantität. Ich habe vor, weiß nicht, ist vielleicht 2 Jahre her, da gab es irgendwo im Spiegel einen Artikel, wo ein Mann geschrieben hat, wir sollten uns von allen Entscheidungen, die wir treffen, immer nur von KI leiten lassen. Wir sollten uns um Gottes Willen nicht von Emotionen leiten lassen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ein Ausdruck unserer jetzigen Gesellschaft, ja. Weil ich glaube, ich würde das so schön finden. Ich fand das so vorhin so schön, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, wie dann sozusagen über den Sport eine Verbindung zu was anderem entstehen kann. Und sozusagen, und vielleicht findet das ununterbrochen statt, aber wir verhindern die Verbindung. Wir sagen entweder das eine oder das andere. Geht das überhaupt zu trennen?
In Wirklichkeit nicht, weil wenn man vom Bewusstsein, wenn man auch davon ausgeht, dass Bewusstsein jetzt im Sinn von Pim van Lommel unendliches Bewusstsein ist, sobald ich in der Früh aufwache und mein Tagbewusstsein anspringt, ist das Gehirn damit involviert und ich kann mein eigentliches Bewusstsein vom Tagbewusstsein nicht trennen. Das ist nicht möglich. Jeder mechanische Denkprozess, wo man jetzt sagen würde, das ist der Verstand und wir sind viel zu verstandeslastig, ja, auch da ist in Wirklichkeit das Bewusstsein im Hintergrund. Also es ist auch da wieder schwierig, so klare Trennlinien zu ziehen, und die Sprache dient ja letztlich nur, damit wir eine qualitative Differenzierung machen können, ne? Dass es eben auf der einen Seite sozusagen das kalte, verstandeslastige gibt, wenn ich jetzt Worte finden will, und auf der anderen Seite aber noch eine Dimension des Menschseins, die sich dann eher in Intuition, in der Empfindung äußert, also in diesen mehr qualitativen Aspekten. Ne? Wobei dann auch da wieder sehr körperliche Impulse mit reinspielen können, wenn ich von Gefühl spreche, na, das kann Hunger auch sein.
Ja, genau.
Wenn mich dann plötzlich hangry macht oder was. Also, diese Trennungen, da müsste man jetzt sehr im Detail darüber sprechen, wie man da wirklich tiefer kommt, und bin ich auch vielleicht nicht der Richtige dafür.
Naja, ich mache oftmals den Unterschied dazwischen, dass ich sage, ja, unser Gefühl geht ja ganz viel nach dem Bockprinzip. Ich habe jetzt Appetit. Genau. Ja. Ich habe jetzt Appetit, auch jetzt nur ein Stück Schokolade, ja, das wäre doch nett, oder irgendwas anderes, ein paar Salzstangen oder sowas. Aber Intuition, also das, was für mich jetzt sozusagen im Bild, ich arbeite hier viel mit Bildern, das eigentliche Wesen angeht. Und dann stelle ich manchmal die Frage in meinen Gruppen, der Unterschied zwischen Gefühl und zwischen dem, was sozusagen unsere Intuition, unsere Seele uns vielleicht mitgibt. Welche von uns ist schon mal, nur einfach mal Finger hoch, ist schon mal zum Traualtar gegangen und hat gewusst, dass das nicht richtig ist? Es melden sich immer welche. Das ist der Unterschied. Und wenn die dann sagen, nö, okay, das können sie schwer annehmen, sage ich, ja, du weißt ganz genau, du hast viele Situationen in deinem Leben erlebt, wo dir irgendjemand etwas erzählt, und du kannst es nicht beweisen, aber du weißt ganz genau, das stimmt nicht. Das ist der Unterschied.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ganz nett, weil das so ein schönes Alltagsbild ist.
Ja, finde ich auch gut, ja. Ja. Ja, es ist ja de facto so, ne? Man spricht leicht von der inneren Stimme, weil es gibt ja viele innere Stimmen, und da mal differenzieren zu lernen und mit solchen Beispielen da ein bisschen Selbstreflexion zu machen, das finde ich sehr gut, ja.
Genau. Weil Kinder, vielleicht ist mein Bockprinzip, meine innere Stimme gerade nur ein Bockprinzip.
Genau.
Auf jeden Fall aber finde ich, das raumgebende Prinzip ist was unwahrscheinlich Wichtiges und Schönes.
Ja.
Was ja Sie jetzt einmal in Ihrem Thanatos-Podcast oder Kanal eben da ermöglichen. Und was ich zum Beispiel als Bestatterin erlebe, wenn ich Menschen den Raum gebe, Abschied zu nehmen.
Ja.
Zum Beispiel, wenn man am Totenbett eines Verstorbenen noch einmal zusammenkommt und eine Aussegnung sozusagen ermöglicht, die nicht unbedingt nur allein durch ein, sage ich jetzt mal, priesterliches Tun bewerkstelligt wird im Hinblick auf den Verstorbenen, sondern die Zugehörigen einschließt und ihnen den Raum gibt, noch einmal in diesem Moment und heute und hier, und für die, die es dann jetzt nicht schaffen, die nehmen es vielleicht noch mit, aber da noch etwas loszuwerden, das kann im Positiven wie im Negativen eine Rolle spielen. Und so eine Situation kann sich auch hinziehen, also dass das wirklich länger ist, und dass ich aber immer wieder mal auch erlebe, dass die Menschen hinterher so dankbar sind, weil sie etwas sozusagen im Moment in einer Situation, dieser letzte Moment, wo das noch möglich ist hier auf der Erde, ja, wo es dann eben doch auch quantitativ und qualitativ, also wo beides sozusagen ja hier noch sichtbar ist oder noch anwesend ist, da noch zu einem befriedigenden, wie soll ich sagen, Miteinander vielleicht zu kommen.
Ja, das sind sicher sehr besondere Momente, die Sie da als Bestatterin dann häufig auch erleben können, weil ich sage ja auch immer, was das Projekt Thanatos anlangt, es geht letztlich ja nicht darum, etwas ganz Schweres, Tod und Trauer und so weiter. Natürlich wird das so gesehen, aber letztlich geht es auch immer um eine große Lebensnähe und dass alle Situationen, also rund um Begleitung am Sterbebett, Beisetzung, so schwer manche Dinge sind und so herausfordernd, aber letztlich bringen sie auch dem eigentlichen Leben, den Notwendigkeiten, den Aufgaben des Lebens und auch der Intensität des Lebens immer näher. Und das sind doch auch im Grunde dann sehr wertvolle Aspekte, die dann immer verbunden sind. Ne?
Ja, und die vor allen Dingen auch unseren Umgang dann auch verändern, also unseren Umgang mit den Dingen. Also zum Beispiel Claudia Kardinal und ich, wir nennen unseren Podcast ja Hüben und Rüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde. Das heißt, unserer Wahrnehmung nach ist eben die Sterbekultur eigentlich zu etwas verkümmert, würde ich fast wirklich treffend sagen wollen, in Deutschland. Also regelrecht verkümmert, wo die Menschen nicht mehr richtig teilnehmen können. Sie können nicht mehr Teil dessen werden, sondern sie sind eigentlich nur noch Zuschauer. Ja, sie sitzen da und das zieht so an ihnen vorbei. Da wird irgendwas gemacht, der Verstorbene wird sofort weggebracht. Das können sie gar nicht erst richtig erleben. Das heißt, es wird eigentlich keine Brücke mehr gebaut, zum Beispiel in Form einer Totenwache. Ja, die man früher war auch in Deutschland das ein geeignetes Mittel, sozusagen sowohl den Verstorbenen noch etwas zu begleiten, als auch schon ein Teil der Trauerverarbeitung ja damit drin liegt. Und meiner Meinung nach kommt noch ein drittes dazu, dass man eben, wenn man sich in Stille einem eben Verstorbenen zuwendet, ja, es ist wichtig, dass er eben verstorben ist und nicht schon eine Woche oder so, sondern wirklich frisch. In den ersten 1 bis 3 Tagen kann man das erleben, dass man sozusagen wie eine Brücke eben in diese jenseitige Welt schlagen kann. Dass man miterleben kann, wo geht denn der jetzt hin? Also wo ist denn jetzt das sozusagen, also vor mir liegt ja ein Leib. Ja, der hat noch geatmet, also ich kannte ihn ja möglicherweise eben noch, und jetzt ist er aber da ist jetzt zunächst erstmal offenbar niemand mehr, ja? Und dann kann ich aber doch erleben, doch irgendwas erlebe ich noch, ja? Und das kann ich aber erst erleben, wenn ich mich dafür öffne. Wenn ich also nicht sofort bewerte und bemesse und sage, ja, nee, der ist ja jetzt tot. Der ist ja jetzt weg. Ja?
Ja.
Und das sozusagen, ja, als Instrument zu begreifen, für ein Bewusstsein, das die Möglichkeit zulässt, dass wir wieder ausziehen aus unserem Körper, wenn unser Erdenleben beendet ist. Also, dass das eben nicht ein endliches, schlimmes Ereignis ist, was ja jetzt, würde ich auch mal sagen, seit Corona noch mal wieder ein bisschen zurückgefallen ist, also dass man eigentlich am besten gar nicht sterben sollte. Das ist ja doch, ne, kein sinnvolles Ereignis, ja, sondern dass wir wieder lernen. Also zum Beispiel werde ich häufig angesprochen und wird mir gesagt, ist das nicht furchtbar traurig, dein Beruf, ne? Dann kann ich immer nur sagen, nein. Also für mich ist das eigentlich ich mache das mit so viel Freude und ich fühle förmlich sogar die Freude derjenigen, die wieder ausziehen dürfen aus diesem Körper. Also das ist eben, und das ist so schön, in ihrem Thanatos hören wir ja beständig, wenn wir wollen, wieder die einzelnen und verschiedenen Erlebnisse derjenigen, die da berichten dürfen, was es auch für freudige sozusagen Erlebnisse sind, die sie da machen dürfen. Und, das haben Sie vorhin ja schon mal gesagt, es ist ja dann auch häufig wichtig, wie verändert sich daraufhin ihr Leben? Also wie viel liebevoller oder vertrauensvoller leben sie und intensiver leben sie ihr Leben hier auf der Erde. Ne? Und jetzt habe ich ganz vieles aufgemacht, aber letztendlich möchte ich eigentlich dahin zurückkommen oder dieses Verbindende nochmal zu betonen. Ja, dass ob jetzt sie in ihrer Qualität des Zuhörens oder wir in dem, was wir tun, Claudia, was du tust mit deiner Arbeit beständig Menschen eigentlich das deutlich zu machen, indem du sie unterrichtest auf diesem Gebiet sozusagen oder schulst, das ist ja vielleicht auch eher oder auch in der Sterbebegleitung, in der Heilkunde oder ich eben in meiner Art Menschen noch einmal schön zu machen und sozusagen diesen Übergang vom Erdenleben in das neue Leben, was da als Himmelsgeburt sozusagen sich vollzieht, zu tun. Also dass die Verbindung, also wenn wir das in wirklich interessierter, offener Art tun und eben Menschen die Gelegenheit geben, sich an diese Verbindung anzuschließen. Ja, und das ist ja etwas Alleiniges, in dem wir auch verbunden sind. Dann kann es doch vielleicht gut werden.
Ich habe eine Frage. Sie machen das ja nun schon viele Jahre, ne? Wir haben ja eingangs gesagt, vor 10 Jahren sind wir uns schon mal begegnet. Ja. Wie haben Sie sich denn verändert?
Das ist immer schwer zu beurteilen, aber rückblickend würde ich sagen, das, was ich jetzt schon erzählt habe, dass ich mit einer größeren Offenheit solchen Erlebnissen gegenüberstehe, auch eine andere Tiefe darin erkennen kann, das war sicher mal vom persönlichen Zugang auf die Welt, wenn man so ausdrücken möchte. Das Wichtigste. Auf der anderen Seite war für mich natürlich auch immer sehr wichtig die Frage, naja, was bedeuten jetzt diese ganzen Erlebnisse für unser Weltbild? Also einfach, ich habe mich mit einigen idealistischen Philosophien beschäftigt, was ich früher nicht getan hatte, denen ich sehr viel abgewinnen kann. Ich glaube, dass ich auch meine schriftstellerische Art, also die Texte über Themen, die ich schreibe, dass sich da was geändert hat, wenn man es vergleicht mit dem vor 10 Jahren. Also das ist immer schwer zu sagen, ganz konkret, ich habe das und das gemacht aus einem größeren Abstand heraus. Das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist sicher, dass ich diese Absicht, so ein bestimmtes Weltbild zu haben, so wie, wenn man jetzt in der Kirche, ich meine, das war jetzt nicht meins, aber wo man jetzt hat, so, die kommen in den Himmel, die kommen in die Hölle und dazwischen ist das Fegefeuer oder dazwischen sind die und die Jenseitsebenen. Also von solchen Bildern bin ich eigentlich weiter weggekommen und sehe, glaube ich, mehr das eigentlich Lebendige jetzt da. Und ja, es ist eine Reise, die nicht zu Ende ist noch. Mal schauen, wo sie mich hinführt.
Noch 5 Jahre.
Werden wir sehen.
Vorhin habe ich mich so drüber amüsiert, wo ich gedacht habe, wo Sie gesagt haben, ja, das sind ja jetzt irgendwie 2 Drittel, jetzt kommt noch mal 1/3. Und wo ich gedacht habe, wie habe ich, wenn ich mir so Gedanken darüber mache, ich weiß nicht, ob Sie das Thema so richtig wieder loslassen können, das weiß ich nicht. Was meinen Sie?
Naja, ich finde es grundsätzlich schon gut, wenn man die Endlichkeit, die das Leben, das physische Leben ja an sich hat, auch auf die eigenen Projekte bezieht. Also ich glaube, jede Entwicklung, die es auch in der Natur gibt, geht mit einer zeitlichen Beschränkung einher. Ich finde schon gut, dass man das auch bei eigenen Projekten grundsätzlich einmal zugrunde legt. Aber das ist jetzt nichts Starres für mich. Also ich habe mich gefreut, dass es im ersten Drittel, wenn man so will, so gut gelungen ist, alle möglichen auch Kontakte zu knüpfen. Wir arbeiten zusammen mit allen wichtigen Selbsthilfegruppen, die es in Deutschland, in der Schweiz gibt, mit Sterbeforschern, national, international. Also da hat sich sehr viel ein Netzwerk gebildet. Das war mal wichtig. Wir haben sehr viele Formate entwickelt, also um eben das ganze Thema am Leben zu halten. Und ich glaube, es ist jetzt einfach, das spüre ich auch, die Zeit gekommen, mir eine Essenz aus dem Ganzen zu ziehen.
Ja.
Das ist das, was ich möchte. Es kann nicht letztlich immer darum gehen, noch ein paar hundert Bettvisionen oder Nahtoderfahrungen oder was weiß ich, mehr zu dokumentieren, wenn man schon erkannt hat, dass es da bestimmte Gemeinsamkeiten gibt. Also mir geht es jetzt eher darum, in meiner Arbeit auch mich mehr darauf zu konzentrieren, eine echte Essenz aus dem Ganzen zu gewinnen und solche Dokumentationen zu machen.
Ich bin sehr froh, dass ich diese Frage gestellt habe, weil jetzt wird es für mich richtig rund.
Ja, dann ist ja gut.
Sehr schön. Und jetzt habe ich natürlich noch eine Frage, und zwar die Frage, wie hat sich in den letzten 10 Jahren Ihre eigene Haltung zu Ihrem eigenen Tod verändert?
Ich glaube, ich habe jetzt noch eine gesündere Neugier. Weniger fixe Vorstellungen, was mich erwartet. Ich bin sehr überzeugt davon, dass das, was uns erwartet, wirklich nicht in Worten zu beschreiben ist. Dass das alles Versuche sind, klägliche Versuche, etwas in Sprache zu fassen, was sich gar nicht darstellen lässt. Raymond Moody, der einer unserer letzten Interviewpartner war, jetzt nach vielen Jahren Sterbeforschung, sagt, dass er angesichts dieser Widersprüche und dass er immer wieder ins Unlogische kommt, wenn er Leuten zuhört. Also zum Beispiel, dass Menschen sagen, ich habe mich im Licht aufgelöst, gleichzeitig ist es aber ein Ich-Erlebnis, dass Menschen von Reisen durchs Jenseits sprechen, gleichzeitig aber sagen, es gibt keine Raum und Zeit. Das sind ja alles logische Widersprüchlichkeiten, die überhaupt keinen Sinn machen. Und trotzdem muss diese Sinnlosigkeit oder Unlogik nicht das Ende sein, sondern kann eigentlich auch so eine Tür sein, die vielleicht den Weg in eine ganz andere Form der Wahrnehmung öffnen kann, die aber schwer als Weg oder mit Worten zu beschreiben ist. Und insofern, glaube ich, bin ich neugieriger geworden und erwarte mir nichts Konkretes.
Ganz vielen Dank. Ganz vielen Dank. Ich bin sehr angetan.
Schön, freut mich.
Sehr schön.
Ja, wie könnte diese Essenz eventuell aussehen? Oder sind Sie da schon dabei, diese Essenz zu dokumentieren? Wollen Sie das in Form eines Buches oder was wird das werden? Ein Film?
Ja, ich bin da schon dabei. Also es ist eine Dokumentarfilmreihe geplant. Zwei Dokumentationen gibt es schon, die einfach die Besonderheit haben, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen zu Wort kommen. Also wenn man normalerweise Filmdokumentationen über Nahtoderfahrungen sieht, dann ist halt das journalistische Konzept meistens, ich habe 2, 3 Menschen, die was erlebt haben, und dann werden die auch oft noch als Kasperl dargestellt, dann kommt der böse Wolf in Form des Wissenschaftlers und erklärt rein sachlich, was da Sache ist. Und damit ist dann die Dokumentation gemacht. Das will ich eben nicht machen, sondern bei diesen Dokumentationen geht es darum, wirklich viele Stimmen zu zeigen, durchaus auch naturwissenschaftlich orientierte, materialistisch orientierte. Ich möchte wirklich ein Gesamtbild der ganzen Diskussion und rund um Sterbeforschungen und der Sterbeerlebnisse selbst geben. Da gibt es eben die Dokumentation an der Schwelle. Das ist, wie eben Nahtoderfahrungen wissenschaftlich erforscht werden, welche Elemente es gibt und so weiter. Und der zweite Teil heißt Jenseits der Schwelle, der wird jetzt im Juni erscheinen. Da geht es um die Verbindung von Nahtoderfahrungen mit religiösen Vorstellungen, weil Nahtoderfahrene einfach heute Dinge erleben und beschreiben, die man früher nur aus der Religion gekannt hat. Welche Gemeinsamkeiten gibt es da? Welche Unterschiede? Es gibt ja auch große Unterschiede. Und es wird eine Trilogie werden. Der dritte Teil wird sich dann mit den Nachwirkungen beschäftigen unter dem Titel Zurück von der Schwelle, weil eben Nahtoderfahrungen wirklich absolut lebensverändernd sind. Durchaus auch im Sinne eines Traumas sehr oft, weil die Menschen ihr normales Alltagsleben nicht mit ihrer Erfahrung in Einklang bringen können. Es ist also wirklich sehr anspruchsvoll oft. Aber es zeigt natürlich auch die Tiefe der Erfahrungen, weil die Menschen ja sagen, das, was ich erlebt habe, das ist das eigentliche Leben. Das ist die eigentliche Wirklichkeit. Und demgegenüber ist das, was wir da im Alltag erleben, nur wie ein Traum, der bedeutungslos im Grunde ist und trotzdem völlig tief mit Bedeutung erfüllt ist, weil Nahtoderfahrene auch sagen, dass das Leben hier auf der Erde gehört absolut dazu. Es ist also nichts Getrenntes, es ist etwas absolut Sinnvolles, Wichtiges, das zum Ganzen gehört und auch so eine Widersprüchlichkeit, die sich dann aber für den, der es erlebt, auflöst und kein Widerspruch ist. Ja, und also diese Elemente der Nahtoderfahrungen, die kann man halt auf vielleicht ein Dutzend reduzieren. Und wenn man dann zu diesen einzelnen Elementen so viele verschiedene Stimmen hört, mit verschiedenen Formulierungen, mit unterschiedlichen Zugängen aufgrund des Weltbildes, der religiösen Prägung, dann ergibt das, glaube ich, schon ein schönes Gesamtbild und in dem Sinn auch eine Essenz. Die versuche ich auszuarbeiten.
Ich glaube, da können wir neugierig drauf sein.
Ja, können wir neugierig drauf sein. Und findet man diese Filme bei YouTube? Oder?
Ja, den ersten, also an der Schwelle, den gibt's bereits seit Ende vergangenen Jahres. Und der zweite wird jetzt im Juni kommen.
Schön. Ja, vielen herzlichen Dank.
Danke nochmals für die Einladung. Waren sehr interessante Themen, die Sie angesprochen haben. Und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg für Ihre Arbeit. Die ist ja auch sehr, sehr wichtig. Konnte ich ja damals schon kennenlernen und auch, dass Sie den Podcast machen, finde ich sehr schön. Viel Erfolg weiterhin.
Wer weiß, wie wir uns nochmal wieder über den Weg laufen. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich bin völlig angetan.
Ja, freut mich. Mir hat es auch viel Freude gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Huemer. Alles Gute für Sie.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.